Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Copa Libertadores ist Thema hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf die Hinspiele des Achtelfinals der südamerikanischen Champions League sozusagen. Und da schauen wir natürlich drauf mit unseren Experten für südamerikanischen Fußball, nämlich mit den Kollegen von SheFootball.com und mit unserem Kollegen Benjamin Kraft. Hallo Benjamin.
Hi Malte.
Ja, lass uns anfangen, einfach chronologisch die Achtelfinal-Hinspiele aufzuarbeiten. Starten wir mit dem Duell von Guarani gegen River Plate. River Plate ja mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt nach der Beendigung der Meisterschaft. Da sind es Doping-Sperren, die auf einigen Spielern lasten. Da musste ein Topstar Driussi nämlich verkauft werden. Man hat sich neue Spieler geholt, Ignacio Scocho zum Beispiel oder auch Javier Pinola. Einiges neu bei River, aber beim 2-0-Sieg in Paraguay bei Guarani, da hat man von Einstimmungsschwierigkeiten der Neuen nicht viel gemerkt, oder?
Genau, es lief eigentlich ganz gut, obwohl man jetzt mit Sebastian Trussi, den Topscorer, den Top-Torschützen nach Russland zu Zenit verkauft hat und auch auf Lucas Martinez Quarta und Camilo Mayada verzichten musste, die des Dopings überführt wurden.
Vielleicht kannst du da noch mal kurz zu sagen, was genau denen vorgeworfen wurde und wie sie überführt wurden.
Das war im letzten Copa Libertadores Gruppenspiel und anscheinend haben sie ein Mittel zur Entwässerung genommen, was eben oft verwendet wird, um Doping irgendwie zu verschleiern. Es ist noch nicht ganz aufgeklärt, auch CONMEBOL, der Verband hält sich da noch zurück. Was man dazu noch sagen kann, nach dem Spiel mussten alle River-Akteure, also auch Auswechselspieler, die nicht gespielt haben, zur Dopingkontrolle. Also man weiß nicht, was dahinter steckt. Ganz sauber ist es auf jeden Fall nicht. Also wir bleiben da auf jeden Fall dran und sobald wir da irgendwie Neuigkeiten haben, gibt es die auch bei uns auf der Seite.
Also bei SheFootball.com gibt es dann die entsprechende Nachricht. Die könnt ihr nachlesen. Jetzt bleiben wir aber beim Duell zwischen River Plate und Guarani. Ich sagte schon, 2-0 am Ende für River ausgegangen. Und auf dem Platz lief es eigentlich alles nach Wunsch.
Genau, auch mit den Neuzugängen. Javier Pinola aus der Bundesliga bekannt, hat angefangen in der Innenverteidigung. Und der von Newell's gekommene Stürmer Ignacio Scocco hat im Sturm gleich neben Alario angefangen. Und River hat eigentlich von Anfang an dominiert. Und ging dann auch prompt durch die Neuverpflichtung Scocco in Führung, der mit einem abgefälschten Freistoß erfolgreich war und damit eigentlich eine ganz schöne Serie der River-Angreifer fortgesetzt hat. Denn jetzt schon sein Vorgänger Driussi und auch Lucas Alario hatten jeweils ihr erstes Tor für River in Asunción erzielt. Und das war jeweils einmal die Copa Sudamericana 2014 und einmal die Copa Libertadores 2015. Und ja, beide Wettbewerbe hat River gewonnen. Also ein gutes Zeichen, wenn ein neu verpflichteter Stürmer in Asunción trifft. Und in der zweiten Halbzeit hat Guarani eigentlich dann der Außenseiter Druck gemacht und war dem Ausgleich näher als jetzt River dem zweiten Tor. Doch Batasha, Rivers Torwart, den ich eigentlich ja gerne und oft kritisiert habe in den letzten Wochen, hat ein überragendes Spiel abgeliefert und das 2-0 gehalten. Und ja, zwei Minuten vor Schluss war es dann Larondo, der per Kopf eben für das beruhigende 2-0 gesorgt hat. Ja, und jetzt steht der weitere Fahrplan bei River, schaut so aus, dass sie jetzt erstmal in die Winterpause gehen und am 17. Juli das Training wieder aufnehmen und das Rückspiel gegen Guarani findet dann am 8. August statt.
Und zwischendurch noch ein Trainingslager in Orlando in den Vereinigten Staaten, also ein bisschen Sonne tanken, dann im südamerikanischen Winter. Auch wenn der ja deutlich milder ist als zum Beispiel bei uns. Gucken wir auf ein weiteres argentinisches Team, das zu Hause ein brasilianisches Team empfing, nämlich Godoy Cruz traf auf Grêmio Porto Alegre und da setzten sich die Brasilianer mit einem 1-0 Auswärtssieg durch.
Genau, Grêmio Porto Alegre musste in Mendoza bei Godoy Cruz antreten. Obwohl es nur 5 Grad Außentemperatur waren, war es ein ziemlich heißes Match. Also Duelle zwischen Brasilianern und Argentiniern, da geht es eigentlich immer heiß her, so war es auch diesmal. Einen besseren Start hatte Grêmio Porto Alegre. Schon nach 50 Sekunden war es ein langer Ball auf Lucas Barrios, den wir noch aus seiner Dortmunder Zeit kennen. Der hat ihn mit dem Kopf verlängert zu Pedro Rocha. Der hat sich ganz stark gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt und dann in die Mitte für Ramiro aufgelegt, der fürs 1-0 gesorgt hat. Also wie gesagt, nach 50 Sekunden super Start für Grêmio. Das Spiel wurde dann auch immer ruppiger, die Stimmung hitziger. Godoy Cruz hatte in der zweiten Halbzeit noch nach einer Ecke eine gute Chance, aber Grêmio-Keeper Grohe hat die glänzend vereitelt und auch später noch gut reagiert und somit den Auswärtssieg seines Teams gesichert.
Also 1-0 auch eine ganz gute Ausgangsposition fürs Rückspiel, auch wenn man sich bei einem einzigen Auswärtstor natürlich nie zu sicher sein sollte. Dann gab es ein innerbrasilianisches Duell. Atlético Paranaense empfing den FC Santos. Das wurde torreich. Am Ende gewann Santos mit 3-2. Aber vor dem Spiel, da gab es schon einige Probleme, denn Atlético Paranaense suchte händeringend ein Stadion. Wie das?
Genau, das ist halt wieder eine Geschichte, die es nur in Südamerika vielleicht gibt. Das Stadion war nämlich belegt, weil dort gerade die Volleyball-Weltliga ausgetragen wird und somit hat sich dann Paranaense nach einem Alternativspielort auf die Suche geben müssen. Hat dann beim Lokalrivalen Curitiba angefragt, was auch Sinn machen würde, aber wie es so oft unter Erzrivalen ist, Curitiba war davon nicht begeistert und hat abgelehnt. Die ganze Sache ging dann sogar vor Gericht, wo Curitiba dann Recht bekam und ja, schließlich musste Paranaense in einem sehr kleinen Stadion, im Estadio do Rival de Vito, spielen. Ein kleiner Nachteil für Paranaense.
Hat sich das dann im Spiel auch niedergeschlagen? War das der Grund letztlich für die knappe Niederlage?
Ich meine, ob es jetzt der Grund ist, wäre vielleicht ein bisschen zu einfach, das jetzt auf das ungewohnte und kleine Stadion zu schieben. Aber ich sag mal, ein Vorteil war es auf jeden Fall nicht, für das Team in so einem wichtigen Spiel, in einem unbekannten und kleineren Stadion zu spielen. Allerdings, man ging sogar in Führung, bereits nach 7 Minuten durch Nicao. Aber Santos, die haben eine extrem starke Offensive. Vor allem Lucas Lima ist da ein Name, den man sich merken sollte. Sein Vertrag läuft auch Ende des Jahres aus. Der FC Barcelona beobachtet ihn. Also denkt, da wird ein Wechsel demnächst vorstehen, spätestens zum Jahresende. Und Lucas Lima war es dann auch, der Kaique nach 25 Minuten einen schönen Pass eingesetzt hat. Der hat dann für das 1-1 gesorgt. Bei dem Spielstand blieb es dann auch bis zur Halbzeit. Nach der Halbzeit war es dann den Bruno Henrique, den wir aus der Bundesliga kennen, vom VfL Wolfsburg, der zum 2-1 abgestaubt hat. Und danach war es wieder Lima, der Spielmacher von Santos, mit einem schönen Ball Bruno Henrique im Steil geschickt und der hat ihn perfekt in die Mitte reingeleitet. Dann wirklich schönste Tor vielleicht an diesem Spieltag, Kaique mit der Hacke zum 3-1 für Santos. Paranaense hat dann nochmal gedrückt und konnte dann immerhin noch das 2-3 erzielen, aber es wird natürlich jetzt eine schwere Aufgabe im Rückspiel in Sao Paulo bei Santos.
Das schönste Tor, sagst du, vielleicht gab es das schönste Tor aber auch beim Duell zwischen Wilstermann und Atlético Mineiro in der Höhe Boliviens. Da hatte sich Wilstermann, wir haben es in unserem Copa Libertadores Vorrundenrückblick ja schon angesprochen, ohne Niederlage behaupten können, haben eigentlich alles gewonnen, was zu Hause stattfand, auch aufgrund der Höhenluft. Und so ging es dann auch im Achtelfinale weiter. Wilstermann gegen Atlético Mineiro 1-0 gewonnen im Hinspiel durch einen wirklich schönen Fallrückzieher.
Genau. Wilstermann, fast der größte Außenseiter im Teilnehmerfeld. Atlético Mineiro, das Team oder die Mannschaft mit dem teuersten Kader. Aber es hat sich der Außenseiter durchgesetzt. Ich meine, die Höhe ist natürlich schon ein Faktor, der dann eine extreme Rolle spielt. 2500 Meter Höhe, das stecken die Brasilianer sicherlich nicht so leicht weg. Und so war es auch Wilstermann. Zwar spielerisch limitiert, aber haben trotzdem das Spiel dominiert und sind dann nach 41 Minuten auch in Führung gegangen. War zwar ein Abstauber, aber ein schöner Abstauber per Fallrückzieher, auch auf jeden Fall sehenswert. Das war dann die Führung. Bei Atlético Mineiro, die Topstars Rubinho und Fred, sehr enttäuscht, wurden dann auch beide ausgewechselt. Das Spiel der Brasilianer wurde dann auch ein bisschen besser. Man hatte sogar allerdings noch Glück. Eigentlich hätte Wilstermann noch einen Handelfmeter bekommen müssen sogar. Gab der Schiedsrichter nicht. Und ja, Mineiro hat gedrückt, hat noch einen Pfostenschuss gehabt. Aber damit, ja, der überraschende Sieg für Wilstermann.
Reicht das fürs Rückspiel? Ist das ein gutes Polster für Wilstermann? Kann man Atlético Mineiro mit so einem Auswärtserfolg unter Druck setzen?
Glaube ich nicht, dass es reicht für Wilstermann. Man hat auch in der Gruppenphase auswärts alle 3 Partien verloren. Also denkt, das Atlético Mineiro wird sich da schon durchsetzen. Aber Wilstermann hat natürlich die kleine Chance. Man wird sehen.
Das nächste 1-0 gab es von Barcelona, der Mannschaft aus Ecuador gegen Palmeiras. Auch ein 1-0-Sieg also für die in Ecuador beheimatete Mannschaft. Quasi in letzter Minute dieses doch wichtige 1-0 geschossen.
Genau, eigentlich das Topspiel des Achtelfinales, Barcelona gegen Palmeiras. eine sehr hitzige Stimmung immer oder eine gute Stimmung auch zu Hause bei Barcelona, bei Palmeiras, Zé Roberto wiederum auf dem Platz, ich glaube 43 ist jetzt geworden im Juli, und auch Borja, der Spieler des Jahres 2016 von Lateinamerika, aber Barcelona hat fest die Zügel im Griff gehabt, war eigentlich überlegen, das ganze Spiel aufs Tor gedrückt, und als man schon dachte, es geht mit einem 0-0 zu Ende, hat man dann doch noch mit einem abgefälschten Schuss von Jonathan Alves für die Führung gesorgt und damit ja knapper Sieg für Barcelona, aber wird eine ganz enge Kiste im Rückspiel gegen Palmeiras.
Eine enge Kiste, auch das Duell zwischen The Strongest und Lanús. The Strongest, auch ein Team aus Bolivien, in der Höhe von La Paz beheimatet. 1-1 ging das Tor, ging das Spiel aus, und auch wieder hatten wir Traumtore zu begutachten.
Ja, zwei sehr schöne Tore gab es auch bei dem Spiel. Lanús hatte zwar die erste Chance im Spiel, aber danach hat The Strongest das Kommando übernommen. Aber hat eben auch die Chancen nicht genutzt, vor allem der Top-Torschütze, lieber der Doris, Chumacero, hat nicht getroffen, was man eigentlich von ihm nicht so kennt, und so war es dann Nicolas Pasquini von Lanús, der 37. Minute unbehelligt durch die gegnerische Hälfte laufen konnte und einfach mal abgezogen hat und dann aus 30 Metern den Ball in den Winkel genagelt hat, also echt ein Traumtor. Ja, man sagt sowieso, ein Auswärtstor ist sehr wichtig in einem K.O.-Spiel. Wenn es dann noch in der Höhe von La Paz auf 3600 Metern passiert, ist es wohl noch höher einzuschätzen.
Ja, denn das, und, ja, das bringt natürlich Lanús dann eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit im Rückspiel dann, ja, vielleicht mit einem knappen Sieg dann einfach schon weiterzukommen oder auch.
Das ist genau, ja, dachten sie auch. Aber The Strongest hat gedrückt auf den Ausgleich. Man dachte schon dann ganz zu Schluss, dass sich Lanús eben da mit viel Engagement, aber wenig fußballerischer Klasse den Sieg holt. Aber dann war es Bejarano, ähnlich dem Hackentor, was wir bei Santos gesehen haben, über das wir gesprochen haben, der mit einem sehr, sehr schönen Hackentrick à la Cristiano Ronaldo eben den Ausgleich in letzter Minute erzielt hat. Und ja, somit ist eigentlich alles offen im Rückspiel. Also The Strongest ist jetzt nicht so auswärtsschwach wie Jorge Wilstermann.
Sagt der Name ja schon.
Genau.
Auch sehr, sehr nett, sich eine Mannschaft sich so benennt. Nacional gegen Botafogo, unser nächstes Spiel, auf das wir schauen. Botafogo gewinnt auswärts mit 1-0. Nacional aber so ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter. Was hat er die verpfiffen?
Ja, komm gleich dazu, in der zweiten Halbzeit war auf jeden Fall nicht astrein. Erstmal war Nacional eigentlich sogar überlegen, aber hat die Chancen nicht genutzt, und dann war es Botafogo, der durch einen Abstauber in Führung ging durch João Paulo in der 38. Minute. Und ja, dann gab es eine sehr, sehr strittige Szene in der zweiten Halbzeit, wo ein Brasilianer mit beiden Händen über dem Kopf eigentlich zum Ball geht und den Ball auch klar mit den Händen spielt. Davor war es sogar auch schon von einem anderen Spieler Hand. Also hätten die Uruguayer auf jeden Fall einen Elfmeter verdient gehabt. Und ja, so müssen sie jetzt leider die bittere 0-1 Niederlage akzeptieren.
Das ist natürlich dann besonders bitter, aber 0-1 kann man natürlich dann auch noch in einem Rückspiel drehen. Emelec aus Ecuador gegen San Lorenzo aus Argentinien, das unser letztes Spiel für dieses Achtelfinale, für die Hinspiele der Copa Libertadores im Achtelfinale. Und auch da ein 1-0 Sieg für die Auswärtsmannschaft. San Lorenzo siegt durch ein einziges Tor, scheint so ein Standardergebnis zu sein.
Ja, das ist richtig. San Lorenzo, einer meiner Favoriten auf den Titel, hat sich durchgesetzt, obwohl man auf Nestor Ortigosa verzichten musste, der Spielmacher, einer der wichtigsten Spieler bei San Lorenzo, der kurz vor dem Wechsel steht. Ziemlich viel Ärger, die Fans nehmen ihm das auch krumm. Aber man konnte den Ausfall oder den Wegfall von Ortigosa eigentlich ganz gut wegstecken. War mal wieder Altmeister Fernando Belushi, der mit einem schönen Freistoß für die Führung gesorgt hat in der 25. Minute. Und San Lorenzo stand hinten bombensicher. Emelec ist zwar angerannt, aber konnte den Ausgleich nicht mehr ziehen. Eine super Ausgangsposition für San Lorenzo jetzt fürs Rückspiel im El Nuevo Gasometro.
Also die Rückspiele dann Anfang August erst. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit.
Genau, 8. bis 10. August sind die Rückspiele, hat auch damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel in Argentinien eben die Winterpause ist, und ja, es ist einfach alles ein bisschen anders als in Europa, da muss man sich dran gewöhnen.
Und die Copa Libertadores wird ja dann auch erst im November entschieden, also dann erst das Finale. Bis dahin sind ja auch noch einige K.O.-Runden zu spielen, und wenn sich das mit Hin- und Rückspiel immer so lange zieht, dann dauert es eben auch eine gewisse Zeit, aber gibt uns die Möglichkeit, ziemlich lange über den Fußball zu sprechen in Südamerika und die Kollegen von SheFootball.com natürlich viel Stoff, um drüber zu schreiben. Schaut vorbei bei Benjamin Kraft und seinen Kollegen auf der Webseite SheFootball.com, eure Adresse für internationalen bzw. südamerikanischen Fußball, und zu hören kriegt ihr die Highlights auch hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de, argentinischen Fußball, brasilianischen Fußball und natürlich auch die Copa Libertadores, bei uns ein fester Programmpunkt. Benjamin, vielen Dank.
Ich danke dir, Malte. Ciao.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts-Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.